Dienstags direkt bei MDR1 Radio Sachsen. Heute reden wir über die sächsische Schweiz, über Kompromisse, die gefunden werden müssen zwischen Touristen und Wanderern und Kletterern und Naturschützern. Und ich habe jetzt am Telefon Herrn Nowak aus Dresden. Schönen guten Abend. Und ich verrate mal unseren Hörern, wir haben gerade so eine halbe Minute, als die Musik noch lief, noch kurz schon mal miteinander konferiert und Sie haben nichts dagegen, dass ich sage, dass Sie zu dieser kleinen renitenten Gruppe gehören, der IG Stiegen und Wege.
Ganz im Gegenteil.
Muss man vielleicht den Hörern ein bisschen erklären, das ist im Prinzip so eine Gruppe, die sich vehement einsetzt, auch für alte Wanderwege, die wieder zu öffnen und so weiter, ne?
Richtig.
Okay. Sie sind demzufolge oft und gern in der sächsischen Schweiz unterwegs?
Ja, wenn es das Wetter und die Zeit hergibt, eigentlich jedes Wochenende.
So, und haben jetzt ein Problem, dass einige Ihrer Lieblingswanderwege einfach gesperrt sind?
Richtig, das akzeptiere ich so nicht.
Warum nicht?
Ja, es sind wunderschöne Wege, es sind Highlights und es sind halt keine Trampelpfade, die irgendjemand mal da in den Wald gelatscht hat, sondern es sind Wege, die von unseren Ahnen mit viel Mühe einst erschlossen wurden. Ja, sie finden da alte Treppen, alte Balkenlager, alte Steiganlagen im Wald. Das ist einfach auch ein Stück weit Respekt vor der Leistung unserer Ahnen.
Aber natürlich auch im Kern des Nationalparkes.
In der Kernzone des Nationalparks, richtig.
Und Sie halten gar nichts von dem Vorschlag, dass da überhaupt eigentlich nichts stattfinden sollte? Nur noch Natur, Natur sein lassen?
Ja, ich frage mich, ist denn der Mensch nicht eigentlich auch ein Teil der Natur? Also ich fühle mich schon als ein Stück Natur.
Ich gebe das mal an Herrn Butter weiter.
Ja, Herr Nowak, selbstverständlich haben wir auch die Auffassung in der Nationalparkverwaltung, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. Und wir haben am Anfang der Sendung, als es darum ging, was ist ein Nationalpark und warum ein Nationalpark, also als wir über die Aufgaben des Nationalparks gesprochen haben, dass es da nicht nur darum geht, Natur Natur sein lassen, sondern dass es auch darum geht, das Naturerlebnis, dieses besondere Naturerlebnis auch in relativ intakter Natur den Menschen zu ermöglichen. Also es geht ja nicht um Naturschutz gegen den Menschen, sondern um Naturschutz mit den Menschen.
Ja, Herr Futter, dann erklären Sie mir doch mal, was ich für einen Schaden anrichte, wenn ich mit meinem noch nicht mal 80 Kilo Lebensgewicht da einfach nur langlaufe.
Das kann ich Ihnen erklären. Insofern, dass ich erstmal konstatieren muss, dass wir im Vergleich zu anderen Nationalparken geschuldet der besonderen Geschichte der Sächsischen Schweiz in unserem Nationalpark ein sehr dichtes touristisches Infrastrukturnetz habe, mit Wegen, Stiegen und so weiter. Pro Flächeneinheit das dichteste aller Nationalparke in Deutschland, wenn man mal die gesamte Fläche und nicht das nur punktuell sieht. Das ist die eine Sache. Zum anderen kennen wir das übrigens nicht nur aus dem Wald und aus der Forstwirtschaft, dass es historisch ganz unterschiedliche Bedürfnisse gab, den Wald zu erschließen und Wege zu haben. Das kennen wir ja auch in der offenen Landschaft. Die Bedürfnisse haben sich weiterentwickelt und Wege haben Bestand und andere haben keinen Bestand und neue Wege sind hinzugekommen. Da gibt's eine Dynamik. Wir halten das als Nationalparkverwaltung für problematisch, wenn man in einem besonderen Naturschutzgebiet, was ja der Nationalpark ist, alle irgendwann im Gebiet mal vorhandenen Wege, als auch andere Nutzungsbedürfnisse da waren, zum Beispiel durch die Köhlerei, die Zeitlerei oder auch, was weiß ich, Handelswege über die Grenze und, auch in der vortouristischen Zeit erhalten zu wollen. Dort sehen wir Kollisionen mit dem Naturschutz, mit der Gebietsberuhigung, vor allen Dingen auch für empfindliche Arten. Und deswegen ist dort ein Kompromiss ausgehandelt worden. Den haben wir ja nicht als Nationalparkverwaltung selber festgesetzt, sondern in der AG Wege in den 90er Jahren ausgehandelt, wo man sowohl das Naturerlebnis gewährleisten will, als auch ein Stück Ruhecharakter und Naturschutz bewahren will.
Jetzt haben Sie mir aber trotzdem noch nicht erklärt, was ich mit meinen 80 Kilo dort für einen Schaden anrichte.
Na, das Thema sind ja nicht Sie, sondern das Thema ist, wo legalisieren wir einen Weg und wo zieht man die Grenze? Wollen Sie dort alleine gehen oder darf jedermann dort gehen? Wie viele Leute gehen dort? Wir eröffnen einen Verkehr, wenn wir einen Weg legalisieren. Das machen wir doch nicht für einzelne Personen, die da ein Interesse äußern.
Das ist richtig, aber selbst wenn ich da mit 100 Leuten lang gehe, richtig, glaube ich, noch deutlich weniger Schäden an als die Forstmaschinen, die sie in den Wald schicken. Die wiegen mehrere Tonnen und hinterlassen eine Mondlandschaft mitten im Nationalpark.
Ja, aber wir hatten heute schon das Thema, dass wir beispielsweise in der Kernzone, wo wir ein eingeschränktes Betretungsrecht haben, mit Forstmaschinen keine Waldpflege machen. Und ich bin schon der Meinung, dass da ein bisschen, verzeihen Sie, Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Das mag sein, das ist auch richtig. In der Kernzone benutzen Sie Kettensägen, Motorsägen, beispielsweise um zu Hunderten gesunde Bäume zu fällen und damit die Wege zu verbarrikadieren, die ich nicht mehr gehen soll. Wie passt denn das jetzt zum Naturschutz?
Also in der Kernzone haben wir in Einzelfällen Bäume gefällt, beispielsweise, das hatten wir heute auch schon in der Sendung, besonders spektakuläre Aussichten freizuschneiden. Oder gebietsfremde Baumarten, die da nicht hingehören, zum Beispiel die Roteiche in Einzelfällen zu fällen und dann gleich auch zu nutzen, zumindest das stärkere Holz, um Treppen instand zu setzen. Wir machen keine Waldpflegemaßnahmen in der Kernzone.
Naja, aber Sie machen einen Wegeverhau. Sie haben doch zu Dutzenden die gesperrten Wege mit extra dafür gefällten Bäumen verbarrikadiert. Das werden Sie doch nicht abstreiten.
Es gibt Beispiele, vielleicht haben Sie die im Kopf, wo wir gebietsfremde Baumarten wie die Weimutskiefer dafür genutzt haben, Wege, die illegal begangen werden, dort zu verbauen, damit sich Vegetation wieder entwickeln kann. Da gibt's auch sehr positive Beispiele, wo dann wieder das Heidekraut, die Blaubeere bis hin Kiefer oder Buchenverjüngung entstehen konnten. Und das machen wir hin und wieder, aber nur dort, wo Bäume sowieso entnommen werden müssen, weil sie gebietsfremd sind oder auch aus Verkehrssicherungsgründen.
Wie kann man Verkehrssicherung an einem gesperrten Weg betreiben?
Das sind in der Regel Wege, die legal sind, wo eine Verkehrssicherungsmaßnahme erforderlich wird. Wir haben nun mal die Verkehrssicherungspflicht, wenn wir Wanderwege ausweisen und dort akute Gefährdungen entstehen. Und dann gibt es dann manchmal illegale Abzweigungen, wo wir dann das Material, was da bei dem Baum, der aus Verkehrssicherungsgründen zu fällen war, entsteht, hinlegen. Das ist richtig. Das sind aber Maßnahmen, die wir fachlich vertreten können.
Naja, das ist ja das Problem, dass Sie immer bestimmen, was gut für die Natur ist.
Soll ich das jetzt so stehen lassen oder wollten Sie noch was sagen?
Nö, das können Sie ganz so stehen
aber
lassen.
Herr Nowak, wer sollte es denn sein, in Ihrer Meinung nach? Wer sollte entscheiden, was ist gut, was ist nicht gut, was machen wir jetzt, wie sperren wir, wie sperren wir nicht?
Ich glaube, der Nationalpark braucht einfach eine bessere demokratische Kontrolle. Sehen Sie, es kam vielleicht schon zur Sprache, es gibt ja diese sogenannte AG-Wege, die über...
Kam zur Sprache.
Und diese AG-Wege hat eine Geschäftsordnung, welche besagt, dass sie erstens nicht öffentlich tagt, es wird also nie etwas veröffentlicht, und zum Zweiten, dass die Beschlüsse nur einstimmig fasst. Das heißt, alle anderen Teilnehmer können der Meinung sein, dieser Weg wird geöffnet. Ein klares Nein der Nationalparkverwaltung bringt diesen Beschluss zu Fall. Sprich, diese ganze AG-Wege ist also ein pseudodemokratisches Mäntelchen. Sie funktioniert nicht wirklich. Es gab in der letzten Sitzung dieser AG erst wieder drei Wege, die beantragt wurden. Und in allen drei Fällen wurden gesagt, aus Naturschutzgründen, was auch immer Naturschutzgründe in dem Fall sind, lehnt die Nationalparkverwaltung ab, also weg vom Tisch damit. Mhm. Ich glaube, das geht so nicht. Das ist undemokratisch, zumal ja der Steuerzahler bezahlt diesen Nationalpark. Er sollte zumindest in gewisser Weise ein Informationsrecht und auch ein Mitspracherecht
haben. Also was Sie auch stört, ist, dass zu wenig kommuniziert wird, warum irgendetwas passiert.
Ja, das ist richtig. Ich weiß von keinem einzigen diesen gesperrten Wege konkret, was dort schützenswert ist. Man sagt immer aus Naturschutzgründen. Ja, das kann viel sein. Ich möchte gern wissen, was es wirklich ist, was man da schützt.
Also ich finde es erstmal nicht akzeptabel, wie Sie die Arbeitsgruppe Wege angreifen. Auf der einen Seite sagen Sie, die tagt nicht öffentlich, aber offensichtlich kennen Sie die Beschlüsse aus der Arbeitsgruppe. Das ist für mich schon mal ein Widerspruch. Zum Zweiten bitte ich Sie, die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die nicht nur die Nationalparkverwaltung sind, zu fragen, wie das mit den Beschlüssen war. Da ist es nicht so, dass ein Vorschlag die Nationalparkverwaltung abgelehnt hat, sondern wir haben uns geeinigt, diese zusätzlichen Wege, die drei, die zuletzt zur Diskussion standen, aus naturschutzfachlichen Gründen nicht zusätzlich zu installieren.
Herr Butter, jetzt erklären Sie mir mal, was ist naturschutzfachliche Gründe? Sagen Sie es doch mal ganz konkret. Was wächst dort, was lebt dort, was durch meine Anwesenheit gefährdet ist?
Folgendes, wir haben dort Eiszeitrelikte an Wegen. Wir haben eine Naturentwicklung, beispielsweise ein Buchenwald, wo wir, wenn wir einen markierten Wanderweg anlegen, die Verkehrssicherungspflicht haben, also in ein System, was schon sich selbst überlassen ist, wieder eingreifen müssen, obwohl, sagen wir mal, Alternativen in unmittelbarer Nähe zu den vorgeschlagenen Wegen existieren, also das Gebiet erlebt werden kann. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch, ob das Sinn macht, auf weitere Details solcher Wegevorschläge einzugehen, wenn sich die Hörer vielleicht nicht genau vorstellen können, was da im Einzelfall ist. Es kommt hinzu, dass wir natürlich auch berücksichtigen müssen, dass wir störungsempfindliche Arten in der Nähe haben können. Ob das Brutvögel sind, wo wir heute die Horstschutzzonen schon angesprochen haben, oder eben auch seltene, was weiß ich, bodendeckende Pflanzen wie Farne, Moose und so weiter und so fort. Es ist so, dass wir ein sehr dichtes Erschließungsnetz haben. Da gibt es den politischen Willen, das hat unser Umweltminister auch öffentlich vor der Presse bekundet, dass wir das erhalten und weiterentwickeln, aber die Dichte der Wege im Nationalpark nicht immer weiter erhöhen können.
Was ja interessant ist in dem Zusammenhang, dass ja der Nationalpark, den gibt es seit gut 20 Jahren. Vorher konnte man da wandern, frei weg, wie einem danach war. Und trotzdem 150 Jahre lang diese Anarchie herrschte und die Leute da gewandert sind, wie immer sie wollten, war das Gebiet nachher immer noch in einem Zustand, der den Titel Nationalpark rechtfertigte.
Ihnen erklären, Herr Noack. Wir haben gerade im heutigen Gebiet des Nationalparks zum Teil die ältesten sächsischen Naturschutzgebiete, ob das Polanstal ist, ob das Basteigebiet ist. Wir haben des Weiteren alte Totalreservate, so nannte man das zu DDR-Zeiten, wo damals schon ein striktes, absolutes Betretungsverbot geherrscht hat. Das hatten wir beispielsweise im Gebiet des Tschandt, aber auch am Dachsenhälter im Hohensteiner Gebiet, beziehungsweise in Richtung Amselsee, um nur einige Beispiele zu nennen. Ein Viertel der Fläche, die 1990 in den Nationalpark gegangen ist, sind alte Naturschutzgebiete gewesen, wo es schon immer Beschränkungen gegeben hat. Das sind heute die Hauptgebiete der Kernzone. Also insofern haben wir hier eine Naturschutztradition, die nicht 1990 angefangen hat.
Das ist soweit richtig, aber trotzdem durfte ich damals lang wandern, wo ich wollte. Außer in den wenigen und sehr kleinen Totalreservaten.
Herr Noack, ich würde das an der Stelle sogar mal ein bisschen beenden wollen, weil ich glaube, wenn Sie könnten jetzt bestimmt mit Herrn Butter noch eine Stunde diskutieren.
Wahrscheinlich.
Was ich aus dem Gespräch raushöre, ist A, Sie würden sich einfach entschieden mehr Kommunikation wünschen, also dass A, Entscheidungen nach außen kommuniziert werden und dass Sie auch mehr ein Teil einer Entscheidung sein könnten.
Das wäre ein erster Schritt.
Und mal gucken, vielleicht haben wir das ja alle hier an dem Tisch, nehmen wir das mit nach Hause und überdenken das nochmal. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf, Herr Noack.
Ich danke Ihnen auch.